mit seinem Erfolg, mit seinem Reichtum nicht heil, nicht gut umgehen. Und wir sehen das auch bei vielen Stars, die mit ihrem Erfolg, mit ihrem Ruhm nicht umgehen können. Denkt nur dran, wie viele drogenabhängige Stars es gibt oder gab, von Britney Spears bis Angelina Jolie, Joe Cocker. Wir können an Amy Winehouse denken oder Kurt Cobain oder Whitney Houston. Hat das Leben gekostet, Michael Jackson, all diese gescheiterten Persönlichkeiten eigentlich, gescheitert an ihrem Ruhm, an ihrem Reichtum, mit dem sie nicht umgehen konnten. Wir haben uns letzte Woche verschiedene Versuchungen angesehen im Leben von Josef, und Josef hat alle gut gemeistert. Und heute wird er diese Versuchung des Erfolgs erleben. Versuchung von Reichtum, von Macht, von einer hohen Position. Und das ist eine der schwierigsten Versuchungen, die es gibt. Wenige Menschen können gut damit umgehen. In Matthäus 19 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow. Geld ist Macht. Und viele Reiche sind stolz und selbstgenügsam und habsüchtig, versklavt davon. Und Jesus sagt, es ist schwer für sie, in den Himmel zu kommen. Aber für Gott sind alle Dinge möglich. Wer will, kann gerettet werden. Aber es ist offensichtlich schwerer, für einen mächtigen, reichen Menschen sich zu demütigen, als für einen ganz normalen Aldi-Shopper wie mich. Das ist alles Gottes Gnade. Josef wird auch diese Versuchung vorbildlich meistern. Und es sieht so aus, wenn wir die heutige Geschichte lesen, als hätte hier der Josef steile Karriere gemacht von einem Tag auf den anderen. Einem Tag ist er noch im Gefängnis, am nächsten Tag ist er der zweite Mann in Ägypten. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, was wir die letzten Wochen gelesen haben, also vor allem letzte Woche. Es war nicht so, dass es so von heute auf morgen plötzlich passiert ist, sondern Gott hat ihn 13 lange Jahre darauf vorbereitet, auf diesen Tag. Als er Sklave war in dem Haus von Potiphar, als er ein Gefangener war in dem Gefängnis von Potiphar, in seinem Knast. Das war seine Schule, das war seine Charakterschule, das war eine Zeit der Vorbereitung, der Zurüstung auf diesen Tag, von dem wir heute lesen. Und Gott wirkt so in dem Leben von jedem von uns. Seht ihr, Josef war von Natur aus wohl ein sehr begabter junger Mann. Er hatte viele Talente, er hatte viele Gaben. Aber das allein ist nicht ausschlaggebend für dauerhaften Erfolg in unserem geistlichen Leben. Was viel wichtiger ist als diese Begabungen, sind Dinge wie Weisheit und Demut und Geduld. Eine gute Einstellung zu haben, einen Charakter zu haben. Dass wir dann mit dem Erfolg umgehen können, dass wir dabei heil bleiben können, dass wir auch für andere ein Segen sein können. Und wir sehen das im Leben von Josef, wir sehen das auch im Leben von eigentlich allen großen Männern Gottes, wenn wir an Mose denken. Gott hat ihn 80 Jahre lang vorbereitet auf seine letztendliche größte Berufung. Wir können an David denken, der an die 18 Jahre lang verfolgt wurde von Saul und da seine Lektionen gelernt hat, vorher schon als Hirtenjunge. Wir können an Pastor Chuck Smith denken, der, was er gegründet, ist eigentlich übertrieben, aber den Gott gebraucht hat, um die Calvary Chapel Bewegung zu starten. Das war ja gar nicht sein Plan in diesem Sinn. Ihr könnt das Buch Harvest lesen, was wir hinten haben. Er hat viele lange Jahre gehabt von relativ erfolglosen Dienst. Ich meine, das ist ja alles, wie wir Erfolg messen, ist ja sowieso eher fragwürdig. Aber viele lange Jahre von Dienst im Kleinen, wo er auch nebenbei noch einen Job hatte, um seine Familie am Leben zu erhalten, vielen kleinen Gemeinden gedient hat, treu im Kleinen. Und Pastor Chuck war dann schon so um die 50, als plötzlich diese Jesus-People-Erweckung losbrach und seine Gemeinde explodiert ist und dann tausende Leute kamen und tausende Gemeinden gegründet wurden. Aber Gott hatte ihn vorbereitet über viele Jahre darauf und er konnte demütig bleiben dabei und normal bleiben und auf dem Boden bleiben und konnte sich einfach über Gottes Gnade freuen in seinem Leben. Und das war eine seiner Stärken. Er ist immer ein Diener geblieben auch. Das erste Mal habe ich ihn in Österreich getroffen, in einem Konferenzzentrum am Schloss Heroldegg, da saß er im Kaffeehaus, hat sich ganz normal unterhalten mit den Leuten. Wir wussten alle gar nicht, wer er ist. Ganz normal unterhalten, den Leuten den Kaffee gebracht. Und so ein Typ war er. Ganz geerdet, ganz am Boden. Erinnert euch, dass Jesus selbst 30 stille Jahre hatte in seinem Leben, wo wir bis auf eine Ausnahme nicht viel von ihm gehört haben. Er hat das Handwerk seines Vaters gelernt, er hat gelernt, seinen Eltern untertan zu sein, wissen wir aus Gottes Wort. Lukas 2 lesen wir, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Und dann mit 30 Jahren begann er seinen Dienst, wie Josef übrigens. Oder vielleicht sollte man besser umgekehrt sagen, Josef begann seinen Dienst mit 30 wie Jesus. Er ist ein Bild für Jesus daran, wie die Priester im Alten Testament auch. Also wir können daraus lernen, aus diesem Leben von Josef auch, Gott hat einen Plan für mein Leben, Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat Berufungen für uns. Nicht nur eine, aber mehrere, aber meistens mal kleinere und dann größere. Gott hat Berufungen für uns. Im Buch Jeremia, das wir gerade angefangen haben zu studieren, Dienstagabends, haben wir gelernt, dass Gott den Jeremia schon berufen hat, bevor er noch überhaupt empfangen wurde von seinen Eltern. Jeremia 1, Vers 5, da sagt der Herr, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich gekannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Also Wahnsinn, ne? Wir fragen uns, wann beginnt das Leben? Das Leben beginnt schon, bevor wir gezeugt wurden. Da warst du schon ein Plan im Gottesdenken. Da hat er schon einen Plan für dein Leben gehabt und eine Berufung für dich gehabt. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, wir sind sein Gebilde oder sein Kunstwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat was vor mit dir und mit mir. Er hat Pläne, die er durch dich und mich ausführen will. Er hat gute Werke, die er durch uns vollbringen will. Und wenn Gott etwas tun will in dieser Welt, dann wählt er normalerweise einen Menschen, einen Mann, eine Frau aus. Er will durch uns wirken. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Wir dürfen seine Werkzeuge sein. Und das ist ein riesiges Vorrecht. Aber Gott bereitet uns auf diese Aufgaben und Berufungen auch vor. Wir befinden uns alle im Training, im geistlichen Training. Und wenn ihr an das Militär denkt zum Beispiel, da sind die Trainingscamps nicht irgendwo am Strand mit den Liegestühlen, sondern normalerweise eher in der Wüste oder in der Wildernis. Und die Umstände sind eher schwierig und herausfordernd. Es ist nicht immer angenehm. Und so ist es auch mit den Dingen, die Gott in unserem Leben zulässt. Ich denke, wenn du zurückschaust auf dein Leben, kannst du sagen, was Gott dich heute gebraucht und wie Gott dich heute gebraucht, was du heute für Gott tun darfst, ist wahrscheinlich größer, mehr Verantwortung als noch vor 20 Jahren. Und wenn du zurückschaust, kannst du wahrscheinlich sehen, wie Gott dich in deinem Leben vorbereitet hat auf verschiedene Berufungen und Dienste, die Gott dir anvertraut. Und die Bibel sagt uns, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Jesus sagt uns, wer treu ist im Kleinen, der wird über mehr gesetzt. In Matthäus 25 spricht er das im Gleichnis. Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Also nimm Herausforderungen an in deinem Leben, nimm Schwierigkeiten an, so wie Josef das getan hat. Selbst wenn du es nicht verstehst, die dienen uns zum Training. Sei treu im Kleinen. Frage ist für uns natürlich, bist du treu in dem, was du jetzt gerade für den Herrn tust? In dem, was er dir jetzt gerade anvertraut hat? Mit welcher Einstellung tust du das, was Gott dir jetzt gegeben hat? Das müssen wir lernen. Es geht um Einstellung vor allem. Jesus hat uns gesagt, leiten im Reich Gottes bedeutet dienen. Und weil wir beim Pastor Chuck waren, Pastor Chuck hat es so praktiziert auch, wenn jemand zu ihm kam und gesagt hat, hey, ich fühle so eine Berufung, ich glaube, Gott will mich berufen, zu predigen, irgendeinen großen Dienst zu tun. Und sagt, hey, super Preis im Herrn. Ja, guck mal, vielleicht hilfst du mit, hier die Toiletten zu putzen und hier ein paar kleine praktische Dienste. Und so habe ich meinen Dienst auch hier begonnen, übrigens in der Gemeinde, habe viel geputzt die ersten Jahre, viel auf- und abgebaut, kopiert, Kaffee gekocht für unseren ersten Pastor. Deine Einstellung jetzt in deinem jetzigen Dienst, in der Gemeinde, von mir aus an den Kindern zu Hause, in deinem Job, alles was wir tun ist unser Gottesdienst, aber deine Einstellung jetzt bestimmt deine Brauchbarkeit und dein Potenzial für mehr, für größere Dienste für Gott. Und bitte nicht, dass es überhaupt kleine Dienste in dem Sinn gibt. Alles, was wir für Gott tun dürfen, wie wir ihm dienen dürfen, das ist großartig, das ist riesig. Und im ersten Korintherbrief lernen wir, dass gerade die unangesehenen und verborgenen Dienste eigentlich die wichtigsten Dienste sind. Aber die sichtbaren Dienste, in Anführungszeichen höheren Positionen, sind schwieriger zu handeln. Die haben auch größere Versuchungen. Also zum Beispiel, blödes Beispiel, aber wenn du im Putzteam bist, dann wird wahrscheinlich seltener jemand zu dir kommen und sagen, hey, du hast echt toll geputzt. Leute nehmen das als selbstverständlich. Wenn du predigst oder Lobpreis leitest, ist es wahrscheinlicher, dass Leute zu dir kommen und sagen, hey, das war toll, das hat mich angesprochen, dass sie dir Komplimente machen. Einmal kam eine Frau zu Charles Spurgeon, diesem großen Prediger, und hat ihm erzählt, wie toll seine Predigt war und wie sehr die ihm gedient hat. Und Spurgeon hat ihr geantwortet, ja, das hat der Teufel mir auch gerade gesagt. Weil er wusste, dass Hochmut vor dem Fall kommt und das ist eine Versuchung. Wenn du predigst oder Lobpreis leitest oder sonst einen sichtbaren Dienst hast, ist es auch wahrscheinlicher, dass du kritisiert wirst. Und du musst mit beiden umgehen können, mit Lob und mit Kritik, ohne dass es dich geistlich aus der Bahn wirft. Oder zum Beispiel, wenn du lehren oder predigen willst, bleib mal bei dem Beispiel, dann fang im Kleinen an. Kindergottesdienst vielleicht. Wir brauchen Lehrer im Kindergottesdienst. Und im Hauskreis oder in der Jüngerschaftsbeziehung mit einer anderen Person. Wenn du ein großer Lobpreisleiter werden willst, wenn du die Vision hast, Gott will mich da gebrauchen, dann fang im Kindergottesdienst an. Fang da an, wo offene Türen sind. wo Not am Mann ist. Und dann lass den Herrn dich erheben zu seiner Zeit. Die Bibel sagt uns, Reife für Leiterschaft ist vor allem eine Charaktersache und keine Begabungssache. Wenn man die Listen im Timotheusbrief und im Titusbrief, die Anforderungen an Älteste durchlesen, da ist von Begabung gar keine Rede. Da geht es um Charakterreife. Und meine Erfahrung ist, dass Gott mich an dem Punkt vor allem herausfordert. An der Reife meines Charakters. Informationen, das Handwerkszeug, wie man die Bibel studiert oder eine Predigt vorbereitet, das kannst du in ein paar Semestern auf der Bibelschule lernen. Den Inhalt der Bibel kannst du auch relativ schnell lernen, wenn du nur willst. Aber es geht ja nicht nur darum, die Wahrheit zu sagen in einer Predigt oder in einer Seelsorgesituation oder in einer Jüngerschaftssituation, dass ich jemand anderen einfach so mein Wissen aufs Auge drücke, hey, das ist richtig und das ist falsch. Es geht vor allem darum, dass wir es in Liebe tun, oder? Hat Jesus gesagt, die Wahrheit in Liebe zu sagen, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, sodass der andere es annehmen kann, dass es auferbauend ist für den anderen, dass es den anderen heilt. Das ist meine Herausforderung. Jesus hat gesagt, wenn du jemand anderen zurechtweisen willst, dann zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus. Denk an Mose. Als er wütend wurde und ganz zornig auf diesen Felsen geschlagen hat und gesagt hat, werden wir nicht hier Wasser hervorbringen für euch, rebellisches, murrendes Volk. Und Gott hat ihn zurechtgewiesen. Er sagt, Mose, das ist nicht wie ich bin, das ist nicht wie ich fühle über mein Volk. Du hast mich falsch repräsentiert. Und es hat Konsequenzen gehabt, wie ihr wisst, in seinem Leben. Es ist einfacher, jemanden anderen zu predigen, hey, du musst vergeben. Es ist schwieriger, es selbst zu tun. Schwieriger, ein gnädiger, vergebender Mensch zu sein. Und der Punkt ist natürlich, was wir leben, das spricht lauter als was wir predigen. Also es ist die größere Herausforderung. Es ist einfach, über Geduld zu predigen. Es ist herausfordernder, geduldig zu sein mit meinem Nächsten. Es ist ein einfaches biblisches Prinzip, dass wir nicht hochmütig sein sollen, sondern demütig, dass wir nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, sondern auf Jesus. Es ist schwieriger, so zu leben und zu dienen, dass es auch so wahr und sichtbar ist in meinem Leben. Es ist klar, dass wir die Schwachheiten von anderen tragen sollen, als Gemeinde auch tragt. Die Schwachheiten von dem anderen, die Schwachen tragen, aufbauen. Aber die Realität ist, die Schwachen sind oft nervig und anstrengend und schwierig. Und da sind wir wieder bei der Geduld und bei der Barmherzigkeit und bei Selbstlosigkeit. Und das sind die Dinge, die Gott trainieren will in unserem Leben. Wir in Deutschland sind ja sehr akademisch orientiert, auch wenn es zur Kirche oder im geistlichen Bereich kommt. Du machst die Ausbildung, studierst Theologie und dann hast du den Job, dann bist du Pfarrer oder Pastor, was immer. Aber Charakterqualität, das ist Gottes Priorität eigentlich. Und das ist ein Fokus in unserem geistlichen Training, dass wir Jesus ähnlich werden. Und wir werden nie perfekt werden hier in dieser Welt, aber wir wollen Jesus ähnlich werden. Und das ist ein längerer Prozess, oder? Lebenslanger Prozess. Ich kann in ein paar Wochen die Basics beibringen, wie man die Bibel studieren kann und predigen kann, aber Charakterschule ist eine Lebensschule. Das sind tiefe Prozesse. Und da können wir mit dem Herrn mitarbeiten, mit dem, was er tut, die Situationen, in die er uns bringt. Aber wir können es auch gar nicht selbst produzieren. Solche Charakterschulungsprozesse sind oft Prozesse, die wir durchleiden müssen. Ich wünschte, ich könnte einfach beten und sagen, ach Herr, gib mir Geduld, bitte sofort. Und es wäre so schön, wenn er irgendwie hier aufschreiben könnte und so einen Geduldstank irgendwie vollfüllen könnte und plötzlich bin ich ein geduldiger Mensch. Aber ist nicht so einfach, geht nicht so schnell. Wie lernt man Geduld? Ja, zum Beispiel, wenn man warten muss auf etwas, wie Josef 2 Jahre lang im Knast. Der Bäcker, der alte Drecksack, hat ihm versprochen, er wird ein gutes Wort einlegen. Und was ist passiert? Nix. 2 lange Jahre. Oder dass Gott eine schwierige Person in dein Leben bringt. Dann kannst du Geduld üben. Also wir sind alle in einem Vorbereitungs-, in einem Zurüstungsprozess. Die Lektion möchte ich mitnehmen. Vom letzten Mal noch, von dem Leben Josefs, so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet. Und diese Vorbereitungsprozesse sind wichtig. Also lasst uns sie nicht verachten. Und was uns bei Josef aufgefallen ist, das letzte Mal, ist vor allem seine positive, vorbildliche Grundeinstellung in dem Ganzen. Er ist nicht bitter geworden, er hat nicht Gott angeklagt, nicht mal andere Menschen angeklagt. Er hat auf Gott vertraut, auch in schweren Zeiten, hat es angenommen und vertraut, dass Gott es zum Guten verwenden wird. Und sei bereit. Gott kann Dinge in unserem Leben sehr schnell verändern. Von heute auf morgen kann Gott dich in einen ganz neuen Dienst stellen, vielleicht in eine ganz große Verantwortung. Und das, was wir heute hier lesen werden, das passiert größtenteils an einem Tag oder in wenigen Stunden. Vieles in Josefs Leben ist plötzlich passiert. Große Veränderungen können sehr schnell passieren. Von einem Tag auf den anderen war er plötzlich ein Sklave. Vom Papasöhnchen, dem Verwöhnten, ein Sklave. Und dann einen Tag wurde er zum Verwalter von Potiphas Haus erhoben. An einem Tag wurde er ins Gefängnis geworfen. Und so die Dinge können sich sehr schnell zum Guten oder zum Schlechten verändern in unserem Leben. Und oft erscheinen uns die Dinge ja anders, als sie in Wahrheit sind. Was uns gut erscheint, ist manchmal gar nicht so gut für uns geistlich gesehen. Und was uns schlecht erscheint, ist oftmals ein Segen, wenn wir später zurückschauen, so wie es auch im Leben von Josef war. Aber lasst uns heute lesen, was an diesem Tag passiert ist. Kapitel 41, in 1. Mose, Vers 1. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren. Und Josef wusste nicht, dass es nur 2 Jahre sein würden. In seinem Denken war er lebenslänglich im Knast wahrscheinlich. Es geschah am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao. Also, Josef war mindestens 2 Jahre unschuldig im Gefängnis. Ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal. In der Zeit gab es wahrscheinlich einen Mordkomplott gegen den Pharao, wahrscheinlich einen Giftanschlag. Und der Mundschenk und der Bäcker, die verantwortlich waren fürs Essen und fürs Trinken, die wurden ins Gefängnis gesteckt, während dieser Vorfall untersucht wurde. Und sie hatten da Träume. Und Josef hat ihnen die Träume gedeutet und die sind eingetroffen. Der Bäcker wurde offensichtlich seiner Schuld überführt und wurde hingerichtet und der Mundschenk wurde am Geburtstag des Pharao wieder in seine Position eingesetzt. War auch eine Tradition, dass sie zum Geburtstag Menschen begnadigt haben, Gefangene begnadigt haben. Also alles ist so eingetroffen, wie Josef es vorausgesagt hat. Und dann hat Josef zu dem Mundschenk gesagt, denk an mich, wenn du frei bist wieder. Und er hat ihn vergessen. 2 lange Jahre lang. War noch nicht das richtige Timing. Aber jetzt lesen wir am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao. Jetzt war das Timing richtig. Und siehe, er stand am Strom, der Strom ist der Nil. Und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Der Nil hat jedes Jahr die Ufer überflutet, das war der Grund für die große Fruchtbarkeit und den Reichtum Ägyptens. Und die Kühe sind dann ins Wasser gegangen, um sich abzukühlen und den Fliegen so ein Stück weit zu entfliehen, und haben da in dem Schilfgras gegrast. Also ein sehr vertrautes Bild, von dem der Pharao hier träumt. Ein Bild für Wohlstand, gut genährte, fette Kühe. Vers 3, und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Also so fleischfressende Kannibalen-Kühe, hässliche. Da erwachte der Pharao. Hey, was für ein komischer Traum. Albtraum eigentlich. Vers 5, und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren mager und vom Ostwind versenkt sprossen nach ihnen auf. Das war auch ein jährliches Phänomen, dieser trockene Ostwind in Ägypten. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Ist noch ungewöhnlicher. Ähren, die andere Ähren auffressen. Da erwachte der Pharao, und es siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe, und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen, und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Ist auch außergewöhnlich. Ich meine, wenn wir nur diese Träume lesen, kann man ja fast schon erraten, zumindest die Richtung, in die es geht. Wir haben hier Bilder von Wohlstand und Bilder von Armut, die den Wohlstand auffrisst. Und diese Traumdeuter Ägyptens, diese Wahrsagepriester, das waren eigentlich Profis. Wir werden später unter Mose sehen, dass die ihre Stäbe zu Schlangen werden ließen und dass sie Wasser in Blut verwandeln konnten und dass sie die Frösche heraufholen konnten aus dem Nil. Aber auf die Träume von dem Pharao hier haben sie keine Antwort. Und das hat den Pharao wohl noch mehr beunruhigt. Vers 9, da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Ha, jetzt erinnere ich mich. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum, in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traums. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume, jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn, den Bäcker, den hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen, und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Die Hebräer, die hatten allen Bart, denkt an die Patriarchen. Die Ägypter, die haben sich kahl geschoren. Und zwar alles hier, Kopf, Augenbrauen, Bart, alles weg. Also sie machen den Josef hier hübsch, sage ich mal, für den Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Wir haben das letztes Mal schon gesehen. Josef hat wie auch die Jünger im Neuen Testament immer Gott die Ehre gegeben für das, was Gott getan hat. Und das ist wichtig. Und auch da war uns der Pastor Chuck ein großes Vorbild. Reporter sind zu ihm gekommen und die Leute wollten verstehen, die Jesus People Erweckung und warum seine Gemeinde und seine Bewegung so groß gewachsen ist. Was ist das Geheimnis? Und er hat immer gesagt, einfach Gnade. Die Leute wollten es nicht glauben. Einfach Gnade. Und es wäre einfach gewesen für den Chuck oder für den Josef, ein bisschen Ehre für sich selbst zu nehmen. Naja, ich bin halt begabt. Was soll ich sagen? Aber haben sie nie getan. Sind sie ein Vorbild. Billy Graham hat mal gesagt, an Leuten, die im Dienst für Gott sind, Hände weg von den Frauen, Hände weg von dem Geld, Hände weg von der Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, ihm allein die Ehre. Vers 17. Da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Keine guten Steaks. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum und siehe, 7 Ähren wuchsen an einem Halm, voll und schön. Und siehe, 7 Ähren, dürr und mager, vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf, und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer, so wie die Visionen, die Josef selbst gesehen hatte. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre. Und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre, nur ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre, so auch wie die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Also es wird so sein, als hätte es diese Jahre des Wohlstands nie gegeben. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum 2-mal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Ägypten war normalerweise relativ krisensicher durch die Bewässerung des Landes durch den Nil, selbst wenn es mal länger nicht geregnet hatte. Also wenn es mal in Ägypten eine Hungersnot gab, dann war das für alle Länder rundum schlicht und einfach eine totale Katastrophe. Dann war es wirklich sehr schlimm. Und von den Traumdeutern und Ratgebern wurde auch erwartet, dass sie eigene Vorschläge machen. Und deswegen spricht hier Josef weiter. Mutig eigentlich auch, gell, wie dieser junge Mann, der gerade aus dem Knast kommt, hier dem Pharao gegenübertritt. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Normal haben sie den 10. eingehoben, also 10% Steuer für den Pharao und seinen Hof. Jetzt in dieser Ausnahmesituation heben sie 20% Steuer ein. Für uns noch immer Traumzahlen. Aber es gab in diesen ersten 7 Jahren so viel Überfluss, dass sich niemand beschwert hat, dass es niemandem wehgetan hat. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter die Obhut des Pharaos Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und übrigens, im ganzen Land Ägypten hat man so Getreidespeicher ausgegraben. Der größte von ihnen, 6,5 Meter Durchmesser und 8 Meter hoch. Also es ist wahre Geschichte, die wir hier lesen. Ich denke, wir lernen davon auch, dass es nicht falsch ist und dass da nichts Ungeistliches dran ist, wenn wir vorausschauend leben. Also wenn wir zum Beispiel für erwartete Auslagen in der Zukunft ansparen, für das Haus oder das Auto oder Reparaturen oder von mir aus eine Rentenversicherung und so weiter. Aber alles auch mit Maß und Ziel. Wir wollen nicht selbstsüchtig und habsüchtig aufhäufen wie der reiche Tor in Lukas 12. Erinnert euch an den, der gesagt hat, ich werde mir noch mehr Scheunen bauen und alles aufhäufen und dann, wenn ich in der Rente bin sozusagen, dann wird meine Seele fett sein und wird sich freuen und Gott hat zu ihm gesagt, du Tor, noch heute Nacht wirst du sterben und für wen wird das dann alles sein? Und Jesus hat gesagt, so ist jeder, der nur für das Hier und Jetzt lebt und nicht vorsorgt für die Ewigkeit. Das Problem dieses Mannes war, dass er nur für das Hier und Jetzt gelebt hat, dass er nicht weit genug vorausgeschaut hat, nicht vorgesorgt hat für die Ewigkeit, nicht Schätze im Himmel gesammelt hat. Er hat nicht mit einer ewigen Perspektive gelebt und sein Kapital war ein Todeskapital für die Ewigkeit. Das biblische Prinzip ist, wenn du mehr hast, als du brauchst, dann ist es nicht für dich, sondern für das Reich Gottes, dass du Gutes tun kannst im Namen Jesu, dass du anderen Menschen helfen kannst in ihrer Not, mit ihnen teilen kannst. Und wir sehen so diese wunderbare Ausgeglichenheit in Gottes Wort. Ja, wir wollen und wir dürfen vorausschauende und gute Verwalter sein, aber auf der anderen Seite wollen wir nicht habsüchtige Ansparer sein von dem, was wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Wir wollen nicht Geld zu unserer Sicherheit machen, zu unserem Gott machen, dem wir vertrauen, zu unserem Götzen. Eine wunderbare Ausgewogenheit wie bei allen in der Bibel. Vers 37, und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her: Achtung! So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und übrigens, diese Einsetzungszeremonie, von der wir hier lesen, genauso ist es damals geschehen. Es gibt Gemälde, da wurde das genauso dargestellt. Wenn der Wesir des Pharao, wir würden heute sagen vielleicht der Premierminister, der oberste Administrator eingesetzt wurde, dann wurde das genauso getan, wie es hier beschrieben ist. Vers 45, und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach. Das heißt übersetzt, Gott spricht, er lebt. Also eine steile Karriere vom Gefangenen im Knast zum Vizekönig in einem Tag. So schnell kann Gott die Dinge ändern. Und er gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. On war die Tempelstadt Heliopolis, nördlich von Kairo. Und der Priester von On war der höchste Geistliche im Land Ägypten. Und dass der Pharao dem Josef seine Tochter zur Frau gab, zeigt, wie sehr Pharao den Josef geschätzt hat. Das war eine Ehre. Also hier von einem Tag auf den anderen war Josef eingebürgert als Ägypter und Teil der High Society in Ägypten. Und bitte seht hier auch, Josef hat sich keine heidnische Frau genommen, sie wurde ihm zugeteilt vom Pharao. Okay, Josef hatte ja gar nicht viel zu sagen. Widerspricht hier auf jeden Fall nicht das, worüber wir die letzten Wochen auch gesprochen haben. Dass wir uns gläubige Partner suchen wollen, die Jesus lieb haben. Dann zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er von dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten. Er war 30, wie Jesus, als Jesus seinen Dienst anfing. Er hatte auch eine heidnische Braut. Erinnert uns auch an Jesus und seine Gemeinde. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses haufenweise. Und er sammelte alle Nahrungsmittel der 7 Jahre, in denen er im Ägypten Überfluss war, und brachte die Nahrungsmittel in die Städte. Die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Städte lagen, brachte er in sie hinein. Und Josef speicherte Getreide wie Sand des Meeres, über die Maßen fiel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl, also absoluter Überfluss. Wie gesagt, diese Getreidesilos wurden ausgegraben von den Archäologen.2009 haben übrigens ägyptische Forscher antike Münzen gefunden und einige von denen trugen offensichtlich das Abbild von Josef und sein Name war in Hebräisch und in Ägyptisch, also in Hieroglyphen geschrieben, aber sein hebräischer Name und sein ägyptischer Name in diese Münzen eingraviert oder eingeritzt, wie immer die das damals gemacht haben, eingeprägt. Aus demselben Fund gab es auch Münzen, wo eine Kuh abgebildet war drauf. Auch das ist sehr interessant. Die Archäologie bestätigt eigentlich immer das, was wir in der Bibel lesen. Das ist wahre Geschichte, die wir hier lesen. Vers 50, und dem Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam. Die Asenat ihm gebar die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Auch interessant hier an dieser ganzen Geschichte. Wir kennen nicht den Namen des Pharaos. Der ist uns unbekannt. Da können wir nur spekulieren, welcher es genau war. Aber wir kennen den Namen von Josef und von seiner Familie. Das sind die Hauptpersonen. Der Pharao war eigentlich nur ein Nebendarsteller auf Gottes Bühne hier. Gott benutzt ihn, um seine Familie zu bewahren. Erinnert mich auch an die Weihnachtsgeschichte. Da lesen wir von dem Herrscher der Welt, dem Kaiser Augustus in Rom, der eines Tages denkt, Steuern, ich will Steuern haben. Alle sollen sich einschreiben lassen in die Steuerlisten. Jeder muss in seinen Geburtsort ziehen. Und vielleicht hat er sich so mächtig und so wichtig gefühlt und die ganze Welt hat sich nur um ihn gedreht. Aber wer waren die Hauptpersonen? In Wahrheit waren die Hauptpersonen ein armer Mann mit seiner schwangeren Frau auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem. Und Gott hat diesen Kaiser nur benutzt, um Jesus an den Geburtsort zu bringen, der ihm prophezeit war. Dinge erscheinen oft anders, als sie wirklich sind. Vielleicht fühlst du dich nicht besonders wichtig oder als was nicht Besonderes. Und hey, die ganze Welt schaut auf Barack Obama und Donald Trump und Hillary Clinton und Angela Merkel, Wladimir Putin, vielleicht Leonardo DiCaprio, der hat den Oscar gewonnen, oder die Taylor Swift, die hat den Grammy gemacht dieses Jahr. Die ganze Welt schaut auf diese großen Leute und nicht auf mich. Aber hey, du bist total wichtig für Gott. Du bist sein Kind. Er kennt dich bei deinem Namen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und vielleicht ist es aus seiner Warte heute bedeutsamer, was wir heute hier tun, als die Pressekonferenz von Donald Trump zum Beispiel. Wenn du für Jesus lebst in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, bist du im Zentrum seiner Geschichte mit den Menschen. Dann bist du Teil von seinem Reich, das nie vergehen wird. Josef nennt seine Söhne hier Manasse, heißt übersetzt, der vergessen lässt, und Ephraim, Fruchtland, Weideland. Josef war fähig, all dieses Schlechte, all dieses Schwere, all dieses Unrecht, das ihm angetan wurde, zu vergessen. Und deshalb konnte er auch fruchtbar sein für Gott. Josef hat hier praktiziert, wovon der Paulus geschrieben hat im Philipperbrief im Kapitel 3, wo er sagt, eines aber tue ich vergesse, was da hinten ist, aber strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Viele Menschen sind festgekettet in ihrer Vergangenheit. Verletzungen, die anderen ihnen zugefügt haben, das Unrecht, das andere ihnen angetan haben, das eigene Versagen, die eigene Sünde, Schicksalsschläge, die sie erlebt haben. Und sie sind festgekettet daran in der Vergangenheit. Und sie drehen sich immer und immer wieder darum. Und sie wollen nicht loslassen, nicht vergeben. Vielleicht gefallen sie sich ein Stück weit sogar in der Opferrolle. Es bringt ihr Mitleid und die Leute verstehen es. Und in einem gewissen Sinn macht so eine Opferrolle das Leben manchmal einfacher, unter Anführungszeichen. In dem Sinn, dass man immer sagen kann, die anderen sind schuld. Und ich kann mich immer gehen lassen und ich kann ja nichts dafür, weil ich bin ein Opfer. Aber der Punkt ist, wenn du festhängst in deiner Vergangenheit, dann wirst du nicht heute fruchtbar sein für Gott. Das wird dich behindern in deinem Leben heute. Menschen, die festgekettet sind in ihrer Vergangenheit, sind Menschen, die sich um sich selbst drehen. Die Psychiatrien sind voll mit Menschen, die so in der Vergangenheit hängen. Jetzt zu Ostern werden wir wieder Bilder oder Videos von den Leuten sehen, die sich geißeln selber und die sich vielleicht sogar ans Kreuz schlagen lassen, weil sie über irgendeine Sünde oder Schuld in ihrem Leben nicht hinwegkommen und sich irgendwie selbst bestrafen können oder sie glauben, dass sie selbst dadurch irgendwas sühnen können, was sie verbrochen haben. Ist traurig. Wie können wir ausbrechen aus den Fesseln der Vergangenheit? Erstens, nur durch Jesus. Es gibt Dinge, es gibt Erlebnisse im Leben von Menschen, die kann nur Jesus wieder gut machen. Die kann nur er heilen. Und natürlich kann nur er uns von Schuld befreien. Und er hat das schon getan. Er hat schon bezahlt für deine Schuld, für deine ganze Lebensschuld am Kreuz. Ein für allemal. Also deine Schuld, mit der du dich selbst so verdammst, die wurde schon beglichen vor 2000 Jahren. Und so können wir ihm unsere Verletzungen bringen. Und wir können ihm unsere Schuld bringen. Er hat uns erlöst. Das feiern wir zu Ostern. Also wie können wir frei werden? Erstens, indem wir unsere Schuld und Verletzung zu Jesus bringen. Zweitens, indem wir denen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt im Wesentlichen, dass die Menschen, die nicht vergeben, solche sind wie die, die im Gefängnis gefoltert werden. Also wir müssen vergeben. Das heißt, uns entscheiden, die anderen loszulassen, sie freizulassen, ihnen das Unrecht, was sie uns angetan haben, nicht mehr entgegenzuhalten. Drittens werden wir frei, indem wir auf Jesus schauen und indem wir uns ihm hingeben für das, was er durch uns tun will. Also ich muss aufhören, mich um mich selbst zu drehen, mir selbst leid zu tun und seinen Auftrag anzunehmen, ein Nachfolger Gottes zu sein, anderen Menschen zu dienen, kein Nehmer zu sein in meinem Leben, sondern ein Geber zu werden für Jesus, im Namen Jesu. Das ist auch wichtig. Und dann viertens werde ich frei von diesen Fesseln der Vergangenheit, indem ich an Gottes Verheißungen festhalte und indem ich ihm vertraue. Er hat uns in Römer 8, Vers 28 verheißen, dass er, wenn wir ihn nur lieb haben, alle Dinge, nicht manche, nicht die meisten, sondern alle Dinge in unserem Leben zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, alles, was bis jetzt passiert ist in meinem Leben, wirklich alles war ultimativ gut. Selbst das Schwere, selbst das, was mir wehgetan hat, selbst mein Versagen, selbst die Sünde anderer gegen mich, Gott verheißt, er wird es zum Guten verwenden in meinem Leben. Das ist eine wunderbare Verheißung. Für mich vielleicht die großartigste Verheißung neben der Errettung, die Jesus uns gebracht hat von unserer Schuld. Gott kann aus Schrott Gold machen. Und das setzt uns frei, wenn wir das ergreifen im Glauben und verstehen in unserem Leben. Gott kann alles zum Guten verwenden. Das heißt vielleicht praktisch, dass ein Missbrauchsopfer anderen helfen und andere verstehen kann, die dasselbe erlebt haben. Das heißt, dass ein Ehebrecher oder ein Geschiedener vielleicht Ehepaaren helfen kann, die am Straucheln sind. Das heißt vielleicht, dass ein Witwer oder ein Waise andere trösten kann mit dem Trost, mit dem sie getröstet wurden von Gott während sie durch ihre schlimme Zeit gingen. Was immer es ist. Gott hat verheißen, dass er alles in deinem Leben zum Guten mitwirken wird. Alles. Und das müssen wir ergreifen im Glauben. Jesus, ich vertraue dir, dass du in meinem Leben, wie in Josefs Leben, alles zum Guten verwenden wirst. Und ich will eine positive Ausrichtung haben, ich will eine positive Einstellung haben in dem, was gerade abgeht, was gerade passiert in meinem Leben. Weil ich weiß, es wird ultimativ gut sein. Selbst wenn es weh tut, selbst wenn ich es nicht verstehe. Aber ich vertraue dir, Herr. Wenn ich die Vergangenheit annehme als Gottes Werkzeug in meinem Leben und wenn ich von dem Vergangenen wegschaue auf ihn und wie der Paulus sagt, ihm nachjage und seinem Reich und seine Zukunft für mich, dann werde ich frei, dann werde ich fruchtbar sein. Gott hat mich vergessen lassen, sagt Josef, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Sag nicht, Gott hat mich rausgeholt aus dem Land meines Elends. Nee, aber Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und hey, diese Welt ist das Land unseres Elends, mehr oder weniger. Im Himmel, da wird das Land unseres absoluten Heils sein. Aber er hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und das will Gott auch mit uns tun, in unserem Leben. Vers 53, und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen war, gingen zu Ende. Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie es Josef gesagt hatte. Und in allen Ländern war Hungersnot, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern, geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. 1950 wurde im Grab einer reichen Frau im Jemen eine Steintafel gefunden. Und auf dieser Steintafel war beschrieben, dass sie ihren Verwalter zu Josef nach Ägypten gesandt hat, um Mehl zu holen. Das ist wahre Geschichte, was hier passiert ist, wovon wir hier lesen. Und wir sehen hier, dass Gott souverän seinen Plan ausführt. Und wir lernen, dass Gott die Kontrolle hat über alles in unserem Leben. Und wir dürfen daran festhalten, dass er alles zum Guten mitwirken wird, denen, die ihm lieb haben. Und wie gut er es mit uns meint, hat er uns bewiesen am Kreuz. Wenn du je zweifelst, schau aufs Kreuz. So sehr liebt Gott dich. So sehr ist Jesus dir hingegeben und deinem Wohl hingegeben. Und wir wollen heute zum Abschluss Abendmahl feiern. Und ich möchte dich einladen, dass du es zu einer ganz persönlichen Zeit machst. Gemeinschaft mit Gott. Dass du ihm auch ganz konkret, wenn es in deinem Leben noch Dinge gibt, in der Vergangenheit, die dich ein Stück weit behindern heute, an denen du festhältst, über die du noch nicht weggekommen bist, dann bring ihm diese Dinge. Während wir Abendmahl feiern, während wir betrachten. Gerade auch wenn es Schuld ist, wenn es Versagen ist, bekenn ihm das. Und sag ihm Danke, dass du dafür bezahlt hast, für diese konkrete Schuld. Und wenn du jemanden vergeben musst, wenn dann noch Bitterkeit in deinem Herzen ist und Unversöhnlichkeit, dann bring ihm auch das. Sag ihm, Jesus, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Ich bekenne das, das ist nicht richtig. Herr, danke, dass du mir vergeben hast und heil du mich, befrei du mich, während ich an dich denke. Wir wollen das Abendmahl austeilen und Arthur wird noch ein paar Lieder spielen und wir wollen das heute so machen, dass wir einfach eine persönliche Zeit haben. Jeder darf für sich Abendmahl feiern, an Jesus denken. Ich werde keine großen Worte mehr von hier vorne machen. Abendmahl ist ein Mahl für alle, die Jesus vertrauen. Und wenn du hier bist und du dich noch nie wirklich ehrlich Jesus anvertraut hast und es für dich persönlich in Anspruch genommen hast, was Jesus für dich getan hat, dann ist diese Abendmahlzeit auch eine gute Zeit, das zu tun. Dann kannst du mitfeiern, im wahrsten Sinn des Wortes feiern, was Jesus für dich persönlich getan hat. Und du kannst frei werden von deiner Lebensschuld und ein Kind Gottes werden heute. Es gibt nichts Besseres im Leben.